Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast. Heute mit Esther und Max. Und da sage ich Hallo Esther.
Hallo Max.
Genau, ich bin der Max. Heute steht auch schon die letzte Streamgestöber-Folge für dieses Jahr an. Denn heute, wenn diese Folge erscheint, ist Silvester. Uhu, hast du schon dein Partyhütchen auf?
Ich bin Silvester-Muffel eher, muss ich zugeben.
Dann hast du mitgebracht, genauer gesagt, 15 spannende Serien, die im Januar starten und auf die Merkliste gehören. Dann lass uns nicht lange warten und ich sage auf ins Streamgestöber. Die letzten zwei Wochen haben wir zurückgeschaut auf die besten Serien, mit denen uns das zurückliegende Serienjahr 2025 begeistern konnte. Jetzt steht aber ein neues Jahr in den Startlöchern. Die Top-Listen werden wieder auf Null gesetzt und damit geht die Suche nach neuen Serien-Highlights von vorne los. Und vielleicht sind ja schon im Januar ein paar potenzielle Kandidaten für die besten Liste 2026 dabei.
In meinem Kopf ist es immer so, yeah, am 1. Januar bin ich gleich auf mit Max mit geschauten Serien für 2026 und denke ich, ach nee, der hatte schon so viel Screener gesehen, dass ich irgendwo im Minus bin gelandet.
Upsi. Genau, und für Serienfans steht im Januar natürlich auch ein großes Ereignis an, denn in Deutschland startet ein neuer Streamingdienst. Esther, welcher ist das?
HBO Max. Max.
Mein Streamingdienst, genau. Am 13. Januar geht es los, direkt auch mit ein paar spannenden Neuheiten, von denen wir, ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe, drei direkt für unsere Monatsvorschau heute mit aufgenommen haben. Und ich drücke natürlich die Daumen. Es steht leider noch nicht offiziell fest, dass Heated Rivalry hoffentlich in Deutschland auch bald startet bei HBO Max. Ich drücke die Daumen. Sonst hätten wir sie auf jeden Fall mit reingenommen. Aber es gibt noch kein Startdatum. Ich zähle jetzt die Tage. Jeden Tag warte ich, dass eine Nachricht kommt. So. Genau, Esther und ich haben heute wieder insgesamt 15 neue Serien und Staffeln herausgesucht, die im Januar in Deutschland starten und für euch wahrscheinlich vormerkenswert sind.
Hoffen wir.
Hoffen wir, genau. Diese stellen wir gleich der Reihe nach vor und das Ganze gehen wir dabei wie immer spoilerfrei und chronologisch durch. Ihr müsst nicht mitschreiben. In den Shownotes habt ihr dann nochmal eine Übersicht mit allen Serientiteln und wo sie zu streamen sind und wann sie zu streamen sind. Und bevor wir jetzt loslegen, gibt es hier noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die finale Staffel von The Handmaid's Tale, das Historien-Epos Rise of the Raven, der amerikanisch-israelische Thriller The German, das Outlander-Prequel Blood of My Blood und natürlich die neuesten Staffeln der The Walking Dead Spin-Offs Dead City und Daryl Dixon. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv oder in der Magenta TV App auf deinem Handy oder Smart TV streamen. Du willst das ultimative Streaming-Erlebnis? Dann empfehlen wir dir den Magenta TV Smart Stream Tarif mit Netflix, Disney+, RTL+ und Apple TV, jeweils mit Werbung, für nur 12 Euro monatlich, noch bis zum 2. Februar 2026. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
Max, am 1. Januar muss man gar nicht lange warten und kann direkt ins Serienjahr starten mit einer Serie, deren Titel ich sehr lustig finde. Die heißt nämlich The Copenhagen Test und ich musste gleich an das Stockholm-Syndrom denken. Aber nee. Es gibt noch andere skandinavische Tests oder Krankheiten anscheinend. Was startet da bei Sky für uns?
Genau, The Copenhagen Test hat aber nichts mit Dänemark zu tun. genau, bei Sky eine Spionage-Thriller-Serie ist das mit Sci-Fi-Kniff. Die wurde für den US-Streaming-Dienst Peacock produziert und ist mit nur 5 Tagen Verzug auch schon in Deutschland zu sehen. Und weshalb ich die Serie schon länger auf dem Radar hatte, sind einmal die beiden Hauptdarstellenden. Die beiden Hauptrollen spielen nämlich Simu Liu, bekannt aus Shang-Chi. Mhm. Und Melissa Barrera aus In the Heights oder Scream. Genau, oder die Scream-Filme. Genau. Und der zweite Grund ist, dass die Prämisse bzw. den Sci-Fi-Twist sehr interessant fand. Also worum geht es in der Serie? Es geht um den Geheimdienstanalysten, nicht Jack Ryan, sondern Alexander Hale heißt er. Der arbeitet für eine enigmatische Behörde namens The Orphanage. Ganz nach dem Motto Who Watches the Watchmen ist das nämlich ein besonderer Geheimdienst, der alle anderen US-Geheimdienstorganisationen überwacht. Und so eine Art Internal Affairs ist für alle Geheimdienste. Und The Orphanage findet heraus, dass es in den eigenen Reihen einen Maulwurf geben muss. Denn in letzter Zeit sind immer mehr Spione und Missionen kompromittiert worden. Und dabei kommt dann heraus, dass Alexander im Zentrum dieses Leaks steht. Allerdings vollkommen unbewusst, denn sein Gehirn wurde gehackt und übermittelt ein mysteriöses WLAN-Signal.
Ganz toll.
Genau. Konkret heißt das, irgendjemand ist in der Lage, alles zu überwachen, was er sieht und hört. Anstatt ihn aber zu feuern, soll er den Hack aufrechterhalten und den Schein wahren, als wüsste er nicht, dass er gehackt wurde, damit er und The Orphanage herausfinden können, wer hinter dieser Tech-Verschwörung steht.
Klassische Rückverfolgung.
Genau. Und daraus entwickelt sich dann ein Agenten-Thriller so ein bisschen in Richtung The Night Agent oder Jack Ryan, nur hier dann noch garniert mit so ein bisschen Sci-Fi-Aspekten. Und vor allem geht es dabei aber so um Paranoia und omnipräsente Überwachung. Einerseits muss Alexander aufpassen, dass alles, was er sagt, hört und sieht, keinen Verdacht erregt. Lediglich in bestimmten abgestürmten Bereichen ist dann sein Hack kurzzeitig mal ausgesetzt. Da kann er mal durchatmen. Oder aber auch seine eigenen Arbeitgeber überwachen und manipulieren ihn halt die ganze Zeit, sodass man beim Schauen immer wieder hinterfragen muss, was ist real, was ist geskriptet vielleicht komplett. Und zum Beispiel wird ihm eine Agentin zur Seite gestellt, das ist dann die von Melissa Barrera gespielte, die sich als seine Freundin ausgeben soll. Und die beiden verständigen sich dann so per Morsecodes auf ihrer Schulter, wenn sie sich antippen, was sie sich dann wirklich sagen wollen. Das ist sehr, sehr interessant.
Vielleicht wird es dann auch wieder so eine, wir tun so, als wären wir ein Paar und dann wären wir wirklich ein Paar Geschichte.
Who knows?
Who knows?
Genau, und gerade so nach hinten raus fährt die Serie auf jeden Fall einige Twists auf, die dann doch recht unterhaltsam sind. Ich muss aber dazu sagen, der Sci-Fi-Aspekt der Serie, der ist schon sehr zurückgefahren. Also ist es nur, sein Hirn
sein
hat...
Hirnhack reicht ja auch, würde ich sagen.
Genau. Geht jetzt nicht groß irgendwie Minority Report Richtung oder
ja,
so.
Ja, nein, okay. Nein. Ich habe noch eine Frage. Wieso heißt diese Organisation The Orphanage, also das Waisenhaus, werden dann nur Waisen angestellt, weil die keine Blutsverwandten haben und deswegen keine Geheimnisse verraten, weil sie nicht erpressbar sind, oder?
Diese Frage habe ich mir nicht gestellt beim Schauen, aber ich glaube, sie wurde auch nicht beantwortet.
Okay, ist wahrscheinlich auch egal. Hauptsache irgendwie ein cooler Name. Und genau wie Alex Hale klingt auch so wie Jack Reacher, so ein starker Männername.
Zumindest kann ich dir sagen, was ein Kopenhagen-Test ist.
Ja.
Das wird nämlich in der Serie erklärt am Anfang. Ein Copenhagen-Test ist nämlich ein Loyalitätstest. Im Einsatz kann dann zum Beispiel ein Soldat nur eine Person retten. Das ist so ein moralisches Dilemma. Mhm. Entweder einen erwachsenen US-Bürger oder ein ausländisches Kind. Und dann wird auf die Probe gestellt, ob er seinem Land gegenüber loyal ist.
Okay.
Ja, genau. Das wird in der ersten Folge gleich, in der ersten Szene gibt es jetzt nämlich genau diesen Test.
Wie dieser Trolley-Test, nur auf patriotisch.
Genau, genau.
Okay.
Genau, insgesamt 8 Folgen hat die Staffel und die ersten 2 gibt es am 1.1. bei Sky und Wow und der Rest kommt dann wöchentlich in Doppelfolgen.
Sehr gut. Und damit wir nicht so lange warten müssen, weil am 1. haben wir ja viel Zeit, da ist ein Feiertag und da können wir viel gucken, können wir dann auch gleich noch hinterher schießen. Da kommt nämlich noch ein Thriller wahrscheinlich, wenn es ist, was ich glaube. Es ist The Rainmaker und da gab es ja schon mal einen Film. Und jetzt hat Magenta TV eine Serie.
Genau, die könnt ihr sogar dann sogar komplett bingen. Also
ach,
wenn ihr dann
gut.
So ein Neujahrsbinge einlegen wollt, das ist weniger Thriller, eher so Anwaltsdramaserie,
okay.
Gerichtsserie, die in Staffel 1 einen kompletten Fall behandelt. Und du sagst es schon, man kennt vielleicht den Titel. Erstmal die Vorlage ist der Roman Der Regenmacher von John Grisham.
John Grisham.
Genau. Und 1997 wurde der schon einmal verfilmt von Francis Ford Coppola mit
was?
Matt Damon in der Hauptrolle.
Das hätte ich jetzt gar nicht mehr gewusst, dass das Coppola war. Okay.
Der Regenmacher, genau. Mhm. Genau, aber worum geht es? Wenn ihr noch nicht den Film oder das Buch gelesen habt, Hauptfigur der Serie ist der blutjunge Anwalt Ruddy Baylor, frisch von der Universität und hat nach nur einem Tag aufgrund seiner vorlauten Art direkt seinen ersten Job in einer angesehenen Kanzlei verloren, wurde direkt gekündigt von dem Staranwalt Leo F. Drummond. Und als er daraufhin dann in das Team der Anwältin Jocelyn Stone, a.k.a. Bruiser wird sie auch genannt, aufgenommen wird, steht er dann bald vor Gericht, ausgerechnet seinem früheren Boss und seiner eigenen Freundin gegenüber, die den Job noch behalten hat in der alten Kanzlei. Und Ruddy muss sich dann gegen die mächtigste Kanzlei im ganzen Bundesstaat jetzt behaupten, um den Kampf für die Gerechtigkeit zu gewinnen. Konkret geht es nämlich um den Fall einer Mandantin, die ein Krankenhaus verklagt und zur Rechenschaft ziehen will, weil ihr Sohn während eines Krankenhausaufenthalts ums Leben kam. Und Ruddy Bruiser und der Rechtsassistent Dick Shiflett sind aber bald schon überzeugt, dass weitaus mehr hinter dem Fall steckt als angenommen. Und der junge Anwalt muss erkennen, dass es nicht mehr nur um eine Klage wegen Fahrlässigkeit geht, sondern um einen Mord und eine Verschwörung, die Ruddy und sein ganzes Umfeld in Gefahr bringen wird.
Ja, also muss man auch noch ein bisschen Verschwörung hinten anhängen. Also ich liebe ja Gerichtsthriller und Gerichtsdramen. Ja. Zwielicht ist ja einer meiner Lieblingsfilme überhaupt. Und deswegen alles, was irgendwie vor Gericht verhandelt wird und dann mit Worten ausgefochten, da bin ich eigentlich sofort dabei. Deshalb, ich kann mich zugegebenermaßen nicht mehr so richtig gut an den Film mit Matt Damon erinnern. Es ist schon lange her, aber es ist vielleicht auch gut für die Serie, dass man dann nochmal völlig frisch reinstartet.
Ich habe den Film nie gesehen. Mhm. Ich habe mir aber die Inhaltsangabe nochmal durchgelesen. Also die Serie geht schon ein bisschen auch eine andere Richtung als das Buch und der Film. Aber so der Grundfall, der ist schon der gleiche. Vielleicht noch was zum Cast. Also den Hauptdarsteller, der war mir überhaupt nicht bekannt. Der wird nämlich gespielt von Milo Callahan. Der hatte nur kleinere Rollen bisher, zum Beispiel in diesen neueren The Strangers-Film, den Horror-Reboot. Oder in Dune Prophecy hatte er eine kleine Mini-Rolle als ein Atreides. Und in Rivals, dieser Disney-Plus-Serie, hatte er auch eine kleine Rolle. Oh ja. Aber das ist, glaube ich, jetzt so seine größte Hauptrolle bisher. Und dann gibt es noch ein paar andere bekannte Namen. John Slattery spielt mit, bekannt aus Mad Men. Der spielt den schmierigen Anwalt Leo Drummond. Und wirst du dich auch bestimmt freuen, Dan Fogler spielt auch eine Nebenrolle.
Oh, als, Jacob aus Fantastische Tierwesen.
Ja, hier allerdings als psychopathischer, mörderischer Krankenhauspfleger, okay. Der Menschen umbringt. Und es spielt noch mit, da habe ich mich sehr gefreut, Lana Paria aus Die böse Hexe aus Once Upon a Time oder Why Women Kill. Yeah. Und die spielt dann diese taffe Anwältin Bruiser. Ich glaube, in dem Film damals war das, also es ist eine umgedrehte Rolle, da war es noch ein Mann. Genau, Gender Switch, da war es, glaube ich, Mickey Rourke hat den, glaube ich, gespielt.
Das ist zu lange her, Max. Ich
finde sie auf jeden Fall besser. Und was ich interessant fand, sie hatte auch eine Rolle in der zweiten Staffel von The Lincoln Lawyer.
Da kreuzen sich die Anwaltspfade.
Genau, und mit der würde ich es tatsächlich auch ein bisschen vergleichen, so vom Vibe her, so von der Stimmung her. Interessant ist nämlich, die Serie ist vom US-Kabelsender USA Network, der sich in den letzten Jahren eigentlich so von Eigenproduktion distanziert hatte, wegbewegt hatte und mit The Rainmaker jetzt wieder an die sogenannte Blue Sky Era anknüpfen möchte. Das war nämlich so eine Ära dieses Senders, die hauptsächlich so Dramaserien vorgebracht hat, die nicht gritty und brutal sind, sondern eher so locker und optimistisch. Also die prominentesten Vertreter von USA Network aus dieser Ära sind so Monk oder Psych, Burn Notice, White Collar und Suits.
Ja, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Ist das auch irgendwie Suits-ähnlich?
Ganz genau.
Ah, siehst du.
Ganz genau.
Weil ich auch gerade angefangen habe, The Good Wife zu gucken, ist das auch vergleichbar, oder?
Ja,
bisschen nicht ganz so.
Ist ja jede Folge ein eigener Fall.
Hier ist eher ein großer Handlungsbogen, der sich dann über die ganze Staffel zieht. Verstehe.
Ganz genau. Also wenn ihr auf Serien steht, die nicht allzu schwere Kost, sondern eher unterhaltsam, etwas seichtere Feierabend-Serienunterhaltung versprechen, dann solltet ihr The Rainmaker auf eure Merkliste setzen.
Also gerade zum Jahresstart ist das doch ideal, oder?
Genau. Auch wenn Dan Fogler ein bisschen mordet. Ist trotzdem noch recht seichter.
Er ist einfach so knuffig, da kann man dann drüber wegsehen,
genau,
meinst du?
Genau. Insgesamt 10 Folgen sind das in der ersten Staffel und eine zweite Staffel ist sogar schon bestellt.
Sehr gut.
Da wird dann wahrscheinlich ein neuer Fall aufgerollt.
Ohne einen mörderischen Dan Fogler.
Genau.
Sehr schön, Max, danke. Dann gehen wir von Magenta TV weiter und springen auch eine Woche vorwärts in der Zeit.
Also ihr habt jetzt eine Woche Zeit, um The Rainmaker zu gucken.
Sehr gut.
Und dann kommt die nächste Thriller-Serie.
Zu Netflix.
Genau.
Am 8.1. startet bei Netflix His and Hers. Und das erste Mal, als ich den Titel gelesen habe, dachte ich, hä, das ist doch das, was immer so auf den Handtüchern draufsteht, wenn Paare sich versuchen, ihre Sachen zu kennzeichnen.
Der Titel schreit auch nicht so nach Thriller, eher so nach Beziehungsdrama.
Stimmt.
Oder so.
Ja, ist es aber nicht. Es ist eine Miniserie mit 6 Folgen bei Netflix. Scheint sich dann also schnell weggucken zu lassen. Und die Handlung klingt erstmal recht gewöhnlich, dachte ich, als ich sie mir durchgelesen habe. Also die investigative Journalistin Anna aus Atlanta kommt jetzt in ihren verschlafenen Heimatort Dahlonega zurück und da ist ein Mord passiert. Und da muss sie dann mit dem, ja, da gerät sie so ein bisschen mit dem lokalen Detective Jack Harper aneinander, der ihre Einmischung sehr verdächtig findet, denkt, vielleicht hat sie da was mit zu tun. Umgekehrt weiß sie von ihm, dass er das Opfer kannte, also sie verdächtigen sich so ein bisschen gegenseitig. Und ja, da ist jetzt die Tagline, mit der diese Serie beworben wurde. Ich gucke mir immer gerne so die kurzen, knackigen Sätze auf dem Poster an, um zu sehen, wie wollen die ihre Serie an den Mann bringen und an die Frau. Und da steht 2 Sides, 1 Killer Secret.
Oh.
Also die 2 Seiten einer Geschichte werden hier beleuchtet und es gibt offenbar ein mörderisches Geheimnis. Und klar ist auch dann ziemlich schnell, dass eine der beiden Seiten ja irgendwie lügen muss. Und da erklärt sich für mich dann auch so ein Stück weit der Titel. Wir haben also 2 Perspektiven. Ihre und seine und müssen natürlich auch hinterfragen, wem wir hier eigentlich vertrauen wollen. Ich fühlte mich davon so ein bisschen erinnert an The Affair, wenn du das gesehen hast.
Das war mein erster Gedanke, ja.
Ich konnte leider noch nicht rausfinden, ob die Serie jetzt wirklich auch so strategisch vorgeht wie The Affair, dass man wirklich eine Perspektive hat und dann die andere sieht und dann sieht auch, wo die Unterschiede in der Wahrnehmung ja häufig auch einfach sind. Muss ja nicht immer eine Lüge sein, sondern auch einfach so, wie Leute eine Situation anders auffassen oder anders sich daran erinnern. Da habe ich aber Hoffnung, dass es so ähnlich vielleicht wird mit den 2 Perspektiven und auch unzuverlässigen ErzählerInnen vielleicht.
Jetzt wäre ich enttäuscht, wenn das nicht so
ist. Ja, es tut mir leid, Max. Es ist in meinem Kopf ist das so. Und vor allem der Cast macht die Serie natürlich auch interessant für mich. Also die Hauptfiguren werden gespielt von Tessa Thompson. Max, woher kennst du Tessa Thompson? Was fällt dir als erstes ein?
Valkyrie aus dem MCU.
In Thor 3 war sie da zum ersten Mal dabei. Man kann sie natürlich auch aus Creed, den Boxerfilmen, kennen. Und ich freue mich natürlich auch grundsätzlich über John Bernthal, der die 2. Hauptrolle, diesen Detective
spielt. Noch ein Marvel-Star.
Ja, stimmt. Marvel's Punisher oder auch Shane in The Walking Dead wird ihm, glaube ich, ewig nachhängen.
Mhm.
Und ansonsten auch der restliche Cast. Wir haben noch Pablo Schreiber aus Orange is the New Black, Maren Ireland aus Homeland, Sunita Mani aus Glow, Chris Bauer aus True Blood. Also wirklich so ein paar Serienstar-Namen, die man durchaus wahrscheinlich alle schon mal gesehen hat. Und das Ganze basiert auf einem Buch von Alice Feeney, falls ihr das kennt. Das kam 2020 raus und hieß auch His and Hers. Showrunnerin Dee Johnson hat an Nashville zum Beispiel auch mitgearbeitet. Da war sie auch Showrunnerin und hat auch bei Emergency Room und Good Wife mitgeschrieben. Hat also schon ein bisschen Serienerfahrung im Gepäck. Und entwickelt wurde das Ganze von William Oldroyd, der Regisseur von Lady Macbeth ist, falls du den gesehen hast. Das war ein ziemlich cooler historischer Thriller so. Deshalb habe ich Hoffnung, dass er da auch einen guten Serienthriller stricken kann. Ich hatte so ein bisschen Serienvibes von Mr. und Mrs. Smith vielleicht. Mal gucken, wenn sich da so 2 Leute zoffen. Aber ja, ist alles nur ein bisschen Spekulation. Der Trailer sah aber auf jeden Fall cool aus mit so ein bisschen verwascheneren Look. Also nicht so ganz Netflixig, wie man immer so denkt, oh, wieder der Netflix-Look, sondern versucht hoffentlich auch ein bisschen was Eigenes. Ja, 6 Folgen. Ich werde bestimmt mal reinschauen, gerade auch wegen der Stars. His and Hers, ist das was für dich, Max? For you?
For me and me? Ja, werde ich mal reinschauen.
Ja, ja.
Okay. Es mangelt auf jeden Fall im Januar nicht an Thriller-Serien.
Habe ich auch unsere Liste angeguckt, dachte, boah, sind viele Thriller dabei. Das muss so das Genre sein, was alle zum Jahresstart gucken wollen. Irgendwie was Spannendes, aber auch so ein bisschen cozy. Zu Hause nicht so viel drüber nachdenken, sondern sich eher so mitziehen lassen.
Ja.
Deswegen ist auch unsere nächste Serie eine Thriller-Serie.
Nochmal Spionage auch ein bisschen.
Nochmal Spionage. Am 11.1. kommt die raus, also ein paar Tage später bei Amazon Prime. The Night Manager Staffel 2, Max.
Was?
Und du wirst dich jetzt fragen, erstmal.
Nach 20 Jahren gefühlt.
Vor 10 Jahren immerhin. Also da kam die erste Staffel 2016. Das ist echt krass, wie lange das her ist.
Ja.
Und umso erstaunlicher, dass wir jetzt eine 2. Staffel kriegen. Bitte nicht verwechseln mit The Night Agent bei Netflix. Es ist The Night Manager bei Amazon. Und basiert ursprünglich auf einem Spionageroman von John le Carré. Den kennen Literaturleute natürlich als großen Thriller-Autor und vor allem mit Spionage-Hintergrund. Wir versuchen uns mal zu erinnern, was in der ersten Staffel geschah, Max. Da hatte Tom Hiddleston den ehemaligen britischen Soldaten Jonathan Pine gespielt, der einen Job als Nachtportier antrat in einem Kairo-Luxushotel. Und der wurde dann von Angela Burr, gespielt von Olivia Colman, rekrutiert, um für das Foreign Office so illegalen Waffenhandel, der irgendwie anscheinend über dieses Hotel auch lief, zu untersuchen. Und drang dann immer weiter in den inneren Zirkel des Waffenhändlers Richard Robert ein, gespielt von Hugh Laurie. Das weiß ich noch, dass ich damals dachte, Hugh Laurie als Bösewicht besetzt, ist ja interessant, hat aber gut funktioniert. Und da kam er dann dessen Freundin Jet, gespielt von Elizabeth Debicki, auch immer näher. Es war so ein bisschen so verschrobene, er kommt da in so einen Zirkel rein, die immer gefährlicher werden, Thriller-Geschichte. In Staffel 2 wird der Robert jetzt vermisst, in Anführungszeichen. Wer sich an Staffel 1 erinnert, weiß, warum er nicht mehr ist. Aber ja, Jonathans Identität wurde getilgt. Jetzt hat also Tom Hiddleston einen neuen Job, treibt sich woanders rum, wird aber erneut zur Arbeit zurückbeordert, weil jetzt diesmal in Kolumbien ein gewisser Teddy Dos Santos Waffen schmuggelt. Waffenschmuggel scheint jetzt offenbar seine Spezialität zu sein.
Ist er auch wieder Nachtportier?
Nee, ich glaube, das ist nicht mehr. Stimmt, eigentlich müsste er wieder Nachtportier sein, weil sonst macht ja der Titel keinen Sinn mehr. Teddy Dos Santos, der neue Bösewicht, nennt sich selbst einen Jünger von Richard Robert, also ist so ein Nachfolger von dem vorigen Bösewicht. Und das Gefährliche ist aber, er könnte auch mit dem britischen Geheimdienst zusammenarbeiten. Das ist natürlich immer gefährlich, wenn so eine Regierung oder auch eine Regierungsorganisation eigentlich mit so einem offenkundigen Schurken, Waffenhändler Geschäfte macht. Und jetzt soll Tom Hiddleston die Schlange im Garten, wie der Trailer das so schön formuliert, werden, um da halt von innen heraus auszuspionieren, was da los ist. Und kommt deshalb diesmal in Kolumbien zum Einsatz. Staffel 2 ist nur noch inspiriert von den Charakteren der Vorlage. Also es gibt keinen John le Carré-Buch, der zum Teil...
Der hatte jetzt ein paar Jahre Zeit.
Lebt der überhaupt noch? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, ja, Staffel 2 hat natürlich trotzdem viele Leute, die zurückkehren. Da habe ich mich schon sehr gefreut. Also Olivia Colman ist wieder dabei, natürlich Tom Hiddleston logischerweise. Douglas Hodge, Alastair Petrie, den du vielleicht noch aus Sex Education als Schuldirektor kennst.
Mhm. Ich habe übrigens gerade nachgeschaut. Nein, er lebt nicht mehr.
Wie lange ist er schon tot?
2020.
Okay, doch nicht so lange. Da mussten sie vielleicht erstmal seinen Tod abwarten, bevor sie die Serie fortsetzen konnten. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, die Zeichen stehen gut, dass es dann auch immer noch weiter geht. Nämlich Staffel 3 ist auch schon in Planung, Max. Mhm. Also nachdem wir jetzt 10 Jahre auf Night Manager 2 gewartet haben, wird dann die Wartezeit auf Staffel 3 nicht mehr so lange dauern, so wie es sich anfühlt und hört.
Weiß man aber nicht, ob sie die gleich zusammengedreht haben.
Ich glaube, der Dreh ist noch nicht losgegangen, aber okay. Sie haben halt schon Pläne geschmiedet, dass Tom Hiddleston wieder zurückkommt und Drehbücher und so.
Genau. Der ist ja nämlich jetzt erstmal dieses Jahr wahrscheinlich beschäftigt mit Avengers.
Das ist eine gute Anmerkung, aber ich weiß auch nicht, in welchem Umfang wirklich Doomsday mitgedreht hat. Also ob er da nur mal einen kurzen Auftritt hat.
Ich erwarte, dass er die Hauptrolle spielt.
Du möchtest die Hauptrolle, okay. Erschaffen wurde The Night Manager übrigens von David Farr, den kennt man vielleicht als Drehbuchautor von Wer ist Hannah oder den Midwich-Kuckus. Mhm. Wenn du die Serie, du hast, glaube ich, als Einziger diese Serie geguckt.
Ich bin der Einzige, der die Serie gesehen hat, ja.
Und wenn wir uns erinnern, also das Night Manager war damals schon ein ziemlicher Sleeper-Hit 2016. Ja. Da haben alle sehr viel drüber geschwärmt und schon
vor dieser ganzen Welle mit den ewigen Spionage-Thriller-Serien.
Das stimmt. Der war da ein Vorreiter. Und schon allein wegen Tom Hiddleston, muss man doch in Staffel 2 wieder reinschauen. Also ja, meine einzige Entscheidung ist gerade, gucke ich Staffel 1 nochmal? Muss ich das nochmal auffrischen? Oder ist es ja schon jetzt eine sehr eigenständige Handlung? Ich glaube, ich tendiere eher zum Zweiten, dass man da einfach so auch wieder gut reinkommt.
Ich hoffe, dass die Serie nicht voraussetzt, dass man sich noch erinnert an die erste Staffel komplett.
Wahrscheinlich nicht. Und vielleicht gibt es ja auch Amazon dann irgendeine Rückschau, an was man sich erinnern muss.
Ja.
Auf jeden Fall sind es 6 Folgen, die uns mit Night Manager Staffel 2 erwarten. Und 3 davon kommen gleich zum Auftakt. Also hast du quasi die halbe Serie schon geguckt, wenn es losgeht, am 11.01. Und für Thrillers-Fans eigentlich ein Muss.
Ja.
Sehr schön.
So, dann haben wir jetzt auch mal einen Nicht-Thriller.
Ein anderes Genre,
endlich
Max.
Mal
was hast
Thriller.
Du uns am 13. Januar mitgebracht?
Genau, vorhin habe ich es ja schon erwähnt, am 13. Januar startet HBO Max und da gibt es direkt zum Start die beste Serie 2025, die nicht 2025 in Deutschland zu sehen war. The Pitt, endlich eine Krankenhausserie, eine ganz besondere Krankenhausserie. Die wird nämlich quasi in Echtzeit erzählt und folgt der Belegschaft einer überlasteten Notaufnahme in Pittsburgh im Verlauf einer 15-Stunden-Schicht. Sprich, die erste Staffel hat auch 15 Folgen. Mhm. Die gibt es dann auch direkt komplett am 13.01. zum Bingen, die erste Staffel. Und direkt auch den Start der zweiten Staffel. Also kann man direkt dann hinten ran schon die nächste Staffel Motto, gucken.
Ups, wir haben da vergessen, was zu veröffentlichen. Jetzt kriegt er aber alles.
Genau, genau. Die läuft dann aber wöchentlich. Genau, und zur Handlung muss ich eigentlich gar nicht so viel erzählen. Also wir steigen ein in diesen aufregenden Krankenhausalltag mit Dr. Michael Rabinovich, a.k.a. Dr. Robbie, gespielt von Emergency Room Star Noah Wiley.
Ich kenne ihn vor allem aus Falling Skies.
Falling Skies oder The Librarians. Genau, dazu gleich noch mehr zum Emergency Room-Vergleich. Mhm. Und dieser führt uns dann ein in diesen Mikrokosmos der Notaufnahme, wo wir unterschiedlichstes Personal kennenlernen, von erfahrenen Krankenschwestern bis und Ärzten bis zu noch unerfahrenen Residents, wie sie heißen, oder Interns. Also da ist die komplette Palette. First-Year-Residents, Second-Year-Residents, kriegst du einmal alles.
Nicht wie bei Grey's Anatomy, wo man einfach alle anderen ausblendet, die in anderen Jahrgängen existieren, sondern hier alle auf einmal. Okay.
Genau, und das ist auch noch ein Teaching Hospital. Also da gibt's dann auch noch Medizinstudenten, die auch noch in der Notaufnahme arbeiten. Genau. Und die haben sehr, sehr viel zu tun im Verlauf von 15 Stunden, werden die dann mit unterschiedlichsten Notfällen und Situationen konfrontiert und dabei können sie dann über sich hinauswachsen. Und das Besondere an The Pitt ist, die Serie ist sehr realistisch dargestellt und entwickelt halt durch diese Echtzeiterzählung einen wahnsinnig faszinierenden Sog, wodurch halt sie auch extrem bingeable ist. Mhm. Also hast du die Kamera, die gleitet immer so durch diese Notaufnahme, heftet sich dann so kurz an Situationen und Personen, wendet sich dann wieder ab und folgt der nächsten Person. Also du bist da immer, springst du überall
so ein bisschen
umher.
Wie La Roue, das Rad. um ein bisschen früher Filmgeschichte hier einzubringen.
Und weil halt solche medizinischen Fälle nicht immer zur vollen Stunde abgearbeitet sind, überlappen sich und strecken sich die Patientengeschichten halt über mehrere Folgen hinweg immer. Und es gibt viele Cliffhanger, das endet dann immer so meist so mittendrin, gerade wenn es spannend ist und dann willst du sofort die nächste Folge gucken. Manche müssen halt auch einfach mehrere Stunden im Wartezimmer ausharren, die sitzen dann die halbe Staffel erstmal irgendwie im Wartezimmer,
bis sie
rankommen.
Läuft immer jemand vorbei und die sitzen immer noch
da? Genau, es sind auch immer die gleichen, die da sitzen oder durchdrehen, weil sie zu lange warten müssen. Also es ist alles wahnsinnig einnehmend und faszinierend, aber halt auch teilweise sehr schwer mit anzusehen, wenn die Kamera wirklich draufhält, so auf eklige Verletzungen. Die Serie ist aber nicht nur erschreckend oder auch niederschmetternd ab und zu mal, sondern oft auch echt witzig und berührend und menschlich. Also da ist eigentlich alles mit drin. Sie zeigt so unterschiedlichste, durch die unterschiedlichen Situationen und Fälle halt so Missstände im Gesundheitssystem, in der Gesellschaft und Politik auf. Also so ein Rundumbild. Ganz, ganz stark die Serie. Und die größte Stärke ist natürlich das große Ensemble an Hauptfiguren, die alle wirklich durch die Bank weg stark gespielt sind. Und jetzt kurz noch zur versprochenen Verbindung zu Emergency Room. Also wir haben nicht nur Noah Wiley mit an Bord, Emergency Room Star, beziehungsweise Dr. John Carter, falls ihr euch noch erinnert an Emergency Room.
Der heißt
Room.
John Carter? So wie John Carter hier, Fremde Welten, Taylor, hieß der nicht auch John Carter? Hier die Taylor Kitsch Flop-Geschichte.
Aber der Emergency Room John Carter war vorher bekannt.
Okay, sorry.
Genau, die Serie wird auch vom Emergency Room Producer John Wells produziert und wurde von R. Scott Gemmell entwickelt, der jahrelang an Emergency Room als Drehbuchautor und ausführender Produzent mitgewirkt hat. Ich glaube, es war sogar auch mal angedacht, dass ursprünglich sollte es, glaube ich, mal
ein Spin-off sein, oder?
Ja, oder so ein Revival sein, aber es wurde dann doch was Eigenes.
Okay.
Genau, Staffel 1 mit 15 Folgen könnt ihr dann ab 13. Januar bei HBO Max bingen. Und direkt dann schon die erste Folge von Staffel 2 gucken.
Es klingt auch so ein bisschen wie Krank Berlin, was wir ja bei Apple letztes Jahr hatten, so vom Stresslevel her.
Vom Stresslevel auf jeden Fall.
Okay.
Nur die war schon sehr stilisiert, okay. Krank Berlin. Das war so eine recht düstere, dreckige Bilder so in dieser Notaufnahme. Hier ist es wirklich so sehr realistisch gehalten, alles sehr überbelichtet und clean, wie halt in einer echten Notaufnahme.
Ja, ja. Ich muss zugeben, ich habe vor einer Weile schon mal die erste Folge Gelegenheit gehabt zu sehen und ich hatte so ein bisschen dieses 24-Format erwartet, dass man wirklich diese Zeit spürt, die runtertickt, wenn das wirklich pro Stunde erzählt wird in Echtzeit. Das hatte ich in Folge 1 zumindest noch nicht so gesehen. Kommt das in späteren Folgen noch oder ist es eher so passiert im Hintergrund, weil einfach die Zeit abläuft?
Es passiert, glaube ich, eher im Hintergrund. Okay. Es ist nicht, dass da ein Arzt die ganze Zeit durch die Gegend läuft. Nur noch 24 Minuten bis zum Feierabend.
bis zum Schichtende.
Nee. Also sie müssen auch Überstunden machen, okay, deswegen.
Okay. Also ich glaube, ich werde der Serie tatsächlich auch nochmal eine Chance geben. Ich habe irgendwie bin bei Folge 1 noch nicht so eingestiegen, aber seitdem du und Jenny einfach nur noch davon schwärmen, dass das die beste Serie des letzten Jahres ist.
Man braucht halt so ein bisschen, glaube ich, Zeit, um so erstmal so einen Überblick sich zu schaffen über die Figuren und bis das so wirklich Klick macht. Und die Serie hat halt auch so vom Tempo, das wechselt halt so auch immer. Da gibt es mal eine Stunde, wo plötzlich zig Notfälle plötzlich reinstürmen in die Notaufnahme. Dann gibt es wieder so ruhigere Momente. Und dann gibt es in Staffel 1 auch später noch ein großes Ereignis, wo eine Katastrophe passiert, wo dann alles drauf und drunter und drüber geht Richtung Ende.
Okay, ja, ich muss das eigentlich gucken. Und gerade wenn dann alle Folgen auf einmal da sind, dann hat man ja nicht dieses Warten, will ich wirklich weiter gucken, sondern dann guckt man einfach durch. Sehr gut. Also bei HBO Max startet das am 13. Und weil wir dann HBO Max ja frisch abonniert haben, wollen wir natürlich noch mehr Serien gucken. Und da kommt dann gleich eine nächste Serie auch noch am selben Datum. Was ist denn All Her Fault?
Noch eine Thriller-Serie. ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, dieses Genre passt einfach auch gut zur kalten Jahreszeit. Und das hier ist vielleicht sogar die beste Thriller-Serie im Januar. Die habe ich nämlich schon gesehen im Gegensatz zu den anderen. Und das liegt vor allem am spannenden Cast bei der Serie. Die Hauptrolle spielt Sarah Snook. Die kennen wir als Schiff.
Succession.
Schiff aus Succession. Und das ist eigentlich schon Grund genug, um die Serie schauen zu wollen. Aber es sind noch mehr Stars dabei, unter anderem Dakota Fanning, Jake Lacy aus The White Lotus, der ersten Staffel, Jay Ellis aus Running Point, Abby Elliott aus The Bear, Natalie Bersatto aus The Bear, Michael Peña und Sophia Lillis, also ein sehr, sehr cooler Cast.
Aus S.
Genau. Aber worum geht es überhaupt? Also die Serie vergeudet keine Zeit und steigt direkt mit einem Albtraum für alle Mütter ein. Gleich in der ersten Szene will die Vermögensverwalterin Marissa Irvine ihren kleinen Sohn Milo von einem Playdate mit einem Mitschüler abholen. Doch als sie an der ihr angegebenen Adresse ankommt, fehlt von dem Kind und dem anderen Kind auch jede Spur. Und noch schlimmer halt, der Mitschüler oder dessen Familie wohnen da überhaupt nicht. Und sie verfällt sofort in Panik, telefoniert herum und niemand weiß, wer ihr Kind von der Schule abgeholt hat und wo sich dieses jetzt befindet. Und das Publikum erfährt tatsächlich schon recht früh, ich glaube sogar gleich in Folge 1, wer das Kind womöglich entführt hat, aber die Charaktere leben halt so in kompletter Ungewissheit, was zu zahlreich bösen Schuldzuweisungen und unerwarteten Allianzen führt, während dann im Umfeld der Familie natürlich auch einige verborgene Geheimnisse enthüllt und aufgedeckt werden. Und im Kern der Serie steht dabei dann die Frage, wie weit ist ein Elternteil bereit zu gehen, um seinem Kind das Beste zu ermöglichen oder es zu schützen?
Der Titel sagt mir eigentlich schon, ist alles ihre Schuld.
Aber wer ist sie?
Ja.
Wer ist sie, die die Schuld hat? Das ist die Frage. Genau, das ist eine abgeschlossene Miniserie mit 8 Folgen. Im Mittelteil hat sie mich tatsächlich so ein bisschen, hat sie sich ein bisschen gezogen, aber sie ist einfach so stark die Serie, und hält dann auch mit regelmäßigen Twists immer auf Trab. Und was sie für mich halt auch aus diesem Wust an Füller-Serien sehr positiv herausgehoben hat. Und vor allem Sarah Snook als verzweifelte Mutter, die ganze Zeit schreiend durch die Gegend läuft, kurz vorm Zusammenbruch, ist so fantastisch gespielt. Also die Golden Globe-Nominierung als beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie ist für sie absolut verdient.
Hat sie schon, siehst du. Ja, das ist natürlich hier nochmal ein Aushängeschild. Ja, es klingt spannend. Alle Folgen auf einmal oder wöchentlich?
Ja, ich glaube alle auf einmal.
Na dann.
Wenn die jetzt schon so hinterherhängen mit der US-Ausstrahlung.
Dann gibt es jetzt am Auftakt, muss es ja auch erstmal viel geben, wenn ein Streamingdienst an den Start geht, dass man erstmal was zu bieten hat.
Was interessant ist, weil es ist ja gar keine HBO-Produktion, es ist eigentlich eine Peacock-Serie. Haben sie schon die erste Lizenzserie gekauft.
Immerhin, aber dass wir nicht jetzt auch noch Peacock als Streamingdienst in Deutschland kriegen, haben sie sich da was eingekauft. Okay.
So, und dann springen wir zum 14.01.
Und rate mal, welches Genre jetzt kommt, Max?
Eine Thriller-Serie.
Korrekt. Ist wirklich schlimm diesen Monat.
Ja.
Aber irgendwie auch schön, weil hier eine zweite Staffel kommt zu einer Serie, die ich sehr geschätzt habe. Vor 2,5 Jahren ist das schon wieder her, dass Hijack bei Apple TV an den Start gegangen ist. Die erste Staffel drehte sich um eine Flugzeugentführung, wo Idris Elba quasi im Alleingang Terroristen im Flugzeug überwältigen musste. Na gut, auf dem Boden waren auch noch ein paar Mithelfer, aber er war halt alleine im Flugzeug als Verhandlungsexperte Sam Nelson. Das kam ihm da zugute. Normalerweise hat er so wirtschaftliche Interessen verhandelt. Jetzt muss er zwischen Terroristen Ruhe stiften. Und ja, ich fand diese coole 7-Episoden-Thriller-Serie richtig gut zum Mitfiebern und freue mich natürlich entsprechend jetzt auch auf die Rückkehr von Idris Elba. Und ja, Spoiler für Staffel 1, er ist nicht gestorben, Max, er kehrt zurück. Und ich musste so ein bisschen dran denken, es war damals wie Speed. Was kommt nach Speed, nachdem ein Bus entführt wurde? Wie kann man das noch toppen? Speed wechselte zum Kreuzfahrt-Riesenschiff und Hijack wechselt vom Flugzeug zur, Achtung, U-Bahn.
Aber nicht irgendeine U-Bahn.
Nicht eine U-Bahn, sondern in Berlin tatsächlich. Und das interessiert uns hier in Berlin natürlich besonders.
Es ist die U5.
Die nach Hönow.
Ja.
Mit der fahre ich tatsächlich relativ häufig.
Na, dann mache ich mal auf was gefasst.
Okay,
wenn
okay.
du Idris Elba siehst, besser aussteigen.
Sehr, sehr gut, sehr gut. Also ja, ich habe allein das Gefühl, das ist schon ein Grund zum Einschalten. Und natürlich sind wir zur Hauptverkehrszeit unterwegs. Die U-Bahn ist voller Pendler und da wird dann eine Bombe unter einem der Waggons angebracht und droht zu explodieren, wenn man nicht die Forderungen der Entführer erfüllt, die das da so eingefädelt haben. Es ist also wieder, ja, dass es externe Behörden und Beteiligte versuchen, eine Lösung zu finden, während Sam mittendrin dabei ist und natürlich auch wieder, sie glauben, ist er beteiligt, ist er vielleicht in die Verschwörung verwickelt. Mehr als 100 Passagiere könnten sterben, ist also keine so schöne Aussicht, aber er kann das hoffentlich wieder verhindern. Und ja, sieht schon, sagt wieder, nach einem sehr spannenden Action-Szenario aus, wenn man sich den Trailer anguckt. Auch viele deutsche Stars natürlich, weil wir in Berlin sind dabei. Mhm. Das fand ich dann auch mal besonders lustig, wenn so die internationalen Hollywood-Stars auf einmal auf so deutsche bekannte Schauspieler treffen. Zum Beispiel Lisa Vicari ist dabei, die wir natürlich woher kennen, Max?
Aus Dark.
Aus Dark. Christiane Paul ist natürlich auch keine Unbekannte. Im Juli war sie relativ viel gesehen als Polizeipräsidentin Winter. Und ansonsten haben wir noch Gabriele Scharnitzky, die man vielleicht aus Korma Agent Berlin jetzt gerade aus dem letzten Jahr kennen könnte. Oder Albrecht Schuch, da freue ich mich auch sehr drauf. Der hat ja in Systemsprenger oder im Westen nichts Neues, sich auch schon ein großes Schauspielprofil in Deutschland angelegt. Insofern sehr gespannt, was diese deutschen Stars damit einbringen. Und international stößt zum Beispiel noch Alec Newman dazu. Wer kennt vielleicht damals noch Anfang der 2000er die Dune-Serie, wo er Paul Atreides gespielt hat. Das ist immer so das Erste, wo ich bei ihm an ihn denke. Und dann denke ich, ist er irgendwie nicht mehr so richtig groß geworden, aber der Name ist trotzdem noch bekannt. Insofern, ja, da kommt was Gelbes auf uns zu, würde ich sagen. Und wie gut das funktionieren kann, haben ja schon andere U-Bahn-Thriller, wie zum Beispiel die Entführung der U-Bahn Pelham 123 bewiesen.
Das hier ist die Entführung der U5.
Der U5. auf jeden Fall, ja. 8 Folgen Spannung scheinen hier garantiert zu sein und für Berliner Thriller-Fans und alle anderen Thriller-Fans wahrscheinlich unbedingt ein Grund zum Einschalten.
Yes. So, und dann gibt es jetzt keinen Thriller am 15.
Aber so ähnlich, ich würde sagen, ein Krimi.
Krimi-Thriller?
Krimi-Thriller? Na, schon eher ein Krimi, würde ich sagen. Bei Netflix startet nämlich Agatha Christie's 7 Dials. Mhm. Das ist ein Nachschlag für Krimi-Fans, die, wie ich, Wake Up Deadman wahrscheinlich gefeiert haben im Dezember. Und jetzt wieder ein Whodunit in Serienform bei Netflix und auch nur 3 Folgen, wenn ich richtig informiert bin. Also die scheint, das ist ja wegzuatmen.
Das ist dann ja fast so lang wie Wake
Up Deadman. Genau, ist ja fast eine Filmlänge, ne? Der Titel verrät ja schon mit Aushängeschild, dass es nach einer Krimi-Vorlage von Agatha Christie entstanden ist. The 7 Dials Mystery erschien 1929, also fast 100 Jahre her. Im Deutschen ist der Titel Der letzte Joker, beziehungsweise ursprünglich als Die 7 Uhren veröffentlicht, aber offenbar war ihm das dann so mit diesen Zeigern oder was auch immer das bedeuten soll im Titel zu umständlich und jetzt Der letzte Joker. Der Titel erklärt sich wiederum, wenn man auf die Handlung guckt. Mhm. Es geht nämlich um einen Prank, also einen gespielten Streich, der 1925 in einem Landhaus tödlich endet. Ungünstig gelaufen, würde ich sagen. Und die adlige Lady Eileen Bundle Brent, also wird Bundle, ich weiß nicht, warum sie Bundle genannt wird, das muss man dann wahrscheinlich rausfinden, untersucht als ungewöhnliche Ermittlerin diesen mörderischen Plan, dass da natürlich, das wahrscheinlich nicht nur ein Unfall war, und stößt auf viele Geheimnisse. Soweit zur Handlung kann man jetzt noch nicht so viel sagen. Aber sehr schön zu wissen ist natürlich auch, dass Chris Chibnall hinter dieser Serie steht als Drehbuchautor. Mhm. Und den kennen natürlich Serien-Krimi-Fans woher, Max?
Aus Broadchurch, der Schöpfer, ne?
Der Broadchurch-Schöpfer, ist das sehr richtig. Und auch der Cast ist erste Sahne, wenn man sich den anguckt. Hauptdarstellerin Mia McKenna-Bruce ist vielleicht manchen bekannt noch, nur eher wenig bekannt. Aus The Witcher hat sie die Marilka gespielt, wenn du da irgendjemand vor Augen hast, wenn ich diesen Namen sage. Oder aus dem Netflix-Film Persuasion kann man sie auch noch kennen. Also sie hat sich schon viel bei Netflix rumgetrieben. Ich kenne sie vor allem aus dem fantastischen Filmdrama How to Have Sex, wo jemand in einen Partyort reist und dann da die Dinge eskalieren. Und ansonsten an Stars, da sind natürlich auch noch ein paar dabei. Ich freue mich zum Beispiel sehr über Martin Freeman. Hobbit-Darsteller Martin Freeman spielt Superintendent Battle, der da auch mit in die Ermittlungen reinkommt.
Nicht Watson.
Stimmt, jetzt diesmal darf er nicht den Detective selbst spielen, sondern eher so einen außenstehenden Gesetzeshüter. Helena Bonham Carter ist ebenfalls dabei, die eine Adlige namens Lady Caterham spielt. Die ist so die zentrale High-Society-Lady, die da an dem Anwesen wohnt. Corey, ich kann ihn immer nicht aussprechen, Maychrist, den kennt ihr wahrscheinlich als Bridgerton-König aus Queen Charlotte oder aus My Oxford Year, spielt auch mit als britischer Vertreter hier. Und Edward Blümel kann man vielleicht auch noch kennen aus My Lady Jane, leider abgesetzt, oder Belgravia, The Next Chapter oder Discovery of Witches. Also viele schöne Leute, die da so rumlaufen.
You had me at Helena Bonham Carter.
Ja, na dann. Und es gab 1981 schon mal eine TV-Verfilmung dieses Krimis, ist aber eher weniger bekannt. Ich habe den auch nicht gesehen. Insofern kann ich da völlig frisch
Mystery rein.
Ich weiß nicht, worauf es hinausläuft. Er werde da auch ganz frisch sozusagen reingehen. Und der Trailer setzt auch so ein bisschen so einen modernen Tonfall in einem historischen Setting, wie wir das vielleicht auch so ein Stück weit aus Bridgerton kennen. Also vielleicht Bridgerton als Krimi, keine Ahnung.
Oh, okay.
Und ich glaube, ja, die 3 Stunden sind so schnell weggeguckt, da müssen Krimi-Fans einfach einschalten bei Seven Dials oder Agatha Christie's Seven Dials bei Netflix am 15. Januar.
Unbedingt. Und am 15. Januar ist noch ein Serienstart und endlich mal kein Krimi, kein Thriller.
Wir heben von der Erde ab zu den Sternen.
Es gibt endlich Sci-Fi. Genau, richtige Sci-Fi. Endlich wieder eine neue Star Trek-Serie. Die erste neue Star Trek-Serie seit 2022, seit dem Start von Strange New Worlds. Und die heißt Starfleet Academy. Und das Besondere ist, sie ist in der Chronologie der Star Trek-Serien am weitesten in der Zukunft verortet bisher. Sie spielt also nicht zu Zeiten von Kirk oder später Picard, sondern in der fernen Zukunft des 32. Jahrhunderts nach dem Ende von Star Trek Discovery.
Ich wollte gerade sagen, da wo Discovery irgendwann angekommen ist?
Genau.
Okay.
In der Zeit, genau. Und das ist nicht das Einzige, was die Serie anders macht. Sie folgt nämlich nicht klassischerweise den Abenteuern einer Raumschiff-Crew der Sternflotte, sondern sie stellt weitaus jüngere Charaktere ins Zentrum, die noch ihre Ausbildung erst noch durchstehen müssen. Und zwar folgt Starfleet Academy, wie der Titel schon verrät, einer Gruppe junger KadettInnen, die an der Sternflottenakademie zu den möglichen Führungskräften und Offizieren von morgen ausgebildet werden. Und es ist also die erste Star Trek-Serie mit Coming-of-Age-Einschlag damit auch. Die erste Young Adult-Star Trek-Serie.
Haben sich das bei The Boys abgeguckt jetzt? Gen V für Star Trek?
Obwohl die ja nicht so Young Adult
war,
ne?
Ja, okay.
Aber ja, ich glaube wahrscheinlich schon eher so in die Richtung. Und keine Sorge, ganz auf Raumschiff-Action soll die Serie nicht verzichten, denn die Akademie verfügt über ein eigenes Übungsschiff. Die USS Athena, mit dem die Lehrlinge dann regelmäßig Übungsmissionen antreten. Also die in San Francisco ist ja die Sternflottenakademie und da parkt die dann, ist Teil des Gebäudes und dann schwebt dann einfach so ein Teil des Gebäudes ins All.
Okay, ich dachte schon, wir müssen uns nur mit Flugsimulatoren zufrieden geben.
Nee, da gibt's richtige Flüge ins All. Genau. Und das alles machen sie unter der Aufsicht der Akademiekanzlerin Captain Nala Ake, gespielt von Holly Hunter.
Nein.
Holly Hunter als Star Trek Captain, geil.
Spannend.
Genau, und an der Akademie gibt es nicht nur junge neue Stars zu entdecken, sondern auch ein paar bekannte Gesichter. Weil es auch an Discovery anknüpft, gibt es da auch ein paar bekannte Gesichter aus Discovery zu sehen. Zum Beispiel Mary Wiseman, Tig Notaro und Odette Fair als Ausbilderin Tilly, Ingenieurin Jet Reno und Admiral Charles Vance kehren zurück. Und ein besonders spannendes Cast-Mitglied, Paul Giamatti, spielt den Bösewicht der Serie. Ein Halb-Klingon, Halb-Telleriten namens Nuss Brucker, ein Weltraumpirat.
Gibt's da schon Bilder? Ist Paul Giamatti wiederzuerkennen mit gefurchter Stirn?
Ja, er ist wiederzuerkennen. Und der Doktor, das Medizin-Hologramm aus Star Trek Voyager, spielt auch mit, weil Hologramme altern nicht.
Praktisch.
Die können auch 800 Jahre später wieder installiert werden. Genau, insgesamt sind das 10 Folgen, die wöchentlich ausgestrahlt werden. Und was auch interessant ist, die Serie soll so eine Art Hybrid sein aus so Case of the Week-Erzählung, wahrscheinlich Unterrichtsstunde der Woche.
Abgeguckt bei Strange New Worlds.
Ja, vielleicht.
Dass es so gut funktioniert hat.
Aber soll halt auch eine übergeordnete Handlung sein. Das soll so eine Mischform sein, okay. Weil Strange New Worlds war ja schon sehr strikt, jede Folge einzeln. Genau, und bei Star Trek gilt für mich eigentlich immer die Faustregel, je episodischer, desto besser. Von daher hoffe ich, dass es sich mehr an Strange New Worlds orientiert und weniger an den späteren Discovery-Staffeln.
Ich wollte gerade sagen, ich habe mich leider sehr durchgequält am Ende. Ich hatte Discovery abgebrochen, so nach der vorletzten Staffel, und dann dachte ich, oh Gott, ich muss das jetzt irgendwie noch zu Ende bringen. Mhm. Diese letzte Staffel, die haucht mir noch so in den Nacken. Deshalb war aber keine schöne Seherfahrung, und deswegen gucke ich mal vorsichtig in Starfleet Academy rein, ob das was für mich ist, würde ich sagen.
Ja, ich bin sehr gespannt, ob die Serie einem dieses 32. Jahrhundert noch schmackhaft machen kann, weil so wirklich viel darüber habe ich nicht gelernt irgendwie in Discovery, außer dass es so eine Nachkriegsära ist, nach diesem großen Brand, der die ganzen Warp-Antriebe zerstört hat, und dann musste jetzt nach und nach wurde die Sternflotte wieder aufgebaut, die Föderation. Ja, mal gucken.
Ja, schauen wir mal.
Genau, und gute Nachrichten, eine zweite Staffel wird aktuell schon gedreht.
Sie sind also optimistisch, okay.
Genau, kommt nächstes Jahr dann die nächste Staffel schon.
Ja gut, Paramount Plus muss Yellowstone halten, auch ohne Taylor Sheridan muss Star Trek halten, das sind so Zugpferde da, ne?
Ja.
Okay. Gut, jetzt haben wir aber auch genug über Sci-Fi geredet, jetzt können wir wieder zu Krimi und Thriller zurückgehen, oder Max?
Oh nein, noch eine Thriller-Serie.
Am 16.01. Startet Ponies bei Sky.
Geht es um Ponys?
Nein, Max. Mm. Das Leben ist kein Ponyhof. Es ist wieder eine Peacock-Serie, finde ich ganz spannend. Das ist jetzt bei Sky. Vorhin hatten wir bei HBO Max eine eingekaufte Peacock-Serie. Ob jetzt diese beiden deutschen Streaming-Dienste sich dann immer kloppen werden um die Peacock-Serien, mal schauen. Es sind 8 Folgen, und es geht um 2 Sekretärinnen, die 1977 ihre Arbeit für die amerikanische Botschaft in Moskau beginnen. Das hat den Hintergrund, dass ihre Ehemänner sie verloren haben und jetzt in der Sowjetunion als für die CIA, so als quasi Agentin, aber auch unausgebildet, rausfinden sollen, was das für eine Verschwörung ist, die sich gerade im Kalten Krieg da entfaltet. Und das bringt natürlich viel Humorpotenzial auch ein Stück weit mit sich, aber auch Action, also soll auch spannend sein. Die erste von diesen 2 Agentin/Ehefrauen wird gespielt von Emilia Clarke, kennen wir natürlich alle als Game of Thrones Darstellerin Daenerys. Ihre Bia ist überqualifiziert, gebildet, ein Kind sowjetischer Einwanderer und spricht Russisch, was sie ja schon für den Job schon mal prädestiniert. Die zweite, Twyla, wird gespielt von Hayley Lou Richardson, die man vielleicht aus der 3. Staffel White Lotus kennt oder aus dem Film 3 Schritte zu dir. Und die ist eher so ein ruppiges, aber sehr angstfreies Kleinstadtmädchen, was da jetzt auch mit großer Klappe in diese Verschwörung reinkommt. Und zusammen sollen diese 2 unterschätzten Frauen ein Mysterium aufdecken, das, was sie überhaupt erst zu Witwen gemacht hat. Also was ist da mit ihren Ehemännern passiert, ist natürlich auch ein persönliches Anliegen für sie selbst. Also lassen Sie sich da gerne auf diese Regierungszusammenarbeit ein. Sieht ganz cool aus, so ein bisschen russischer 70er-Jahre-Einschlag. Ich muss natürlich gleich an The Americans denken, nur jetzt halt umgekehrt, dass jetzt die Amerikaner die Russen infiltrieren. Der Titel ist ganz witzig. Weißt du, was Ponies bedeutet?
Nein.
Es ist eine Abkürzung für Person of No Interest. Es gibt ja Person of Interest, da gibt es ja sogar eine Serie, die so heißt. Und jetzt wird es umgedreht sozusagen. Die 2 Frauen, die sind völlig interessant, musst du gar nicht genau angucken, Max. Die sind nicht wichtig, nicht bedrohlich. Aber es sind sie natürlich in Wahrheit wirklich. Deshalb sind
die Sekretärin,
versteckte
die
Ponys, die da einreiten. Genau. Ja, also zugleich Humor und Action verspricht der Thriller, wenn jetzt die 2 Sekretärinnen etwas verkörpern wollen, von denen, wo sie nicht so viel Ahnung haben. Zum Beispiel die eine sagt im Trailer schon, ich weiß gar nicht, wie man kopiert. Bedient. Vielleicht eine Grundvoraussetzung als Sekretärin, ich weiß es nicht. Und erschaffen wurde die Serie Ponies von Susanna Vogel. Die hat zum Beispiel an Booksmart oder Bad Spice mitgeschrieben. Also ich glaube, beste Voraussetzung für dieses Format hier, was auch schon ein bisschen den Tonfall vorgibt. Vielleicht auch gut vergleichbar ihre andere Serie, die sie mitproduziert hat, Flight Attendant, wenn du dich noch an die erinnerst.
Ja.
Also auch eine weibliche Spionin, die da in etwas reinstolpert. Und außerdem hat noch mit die Serie erschaffen David Iserson, den man vielleicht als Produzenten von Serien wie Mr. Robot, Mad Men oder New Girl kennt. Finde ich auch alles so naheliegende Serien, wo man denkt, ja, wenn man die irgendwie alle in einen Topf wirft, dann kommt vielleicht Ponies bei raus. Mal gucken.
Ja.
Insofern, genau, werde ich da auf jeden Fall zumindest mal die erste Folge schauen bei Sky am 16. Januar.
Mhm. Jetzt kommt aber Ich glaube, unser größtes Highlight im Monat, ne?
Ich kann es eigentlich kaum noch erwarten, Max. Am 19.01. ist es endlich soweit und die neue Game of Thrones Serie kommt zu uns, genannt A Night of the Seven Kingdoms bei HBO Max.
Der nicht dann ja, mehr bei Sky.
Genau, der dann ja gestartet ist, schon ein bisschen. Da hat man schon ein bisschen Vorlauf, um The Pit zu schauen. Und dann am 19. kommt endlich A Night of the Seven Kingdoms. War ja schon mein großes Vorfreude-Highlight im Serien-Rückschau-Podcast. Sie ist zwischen House of the Dragon und Game of Thrones angesiedelt, also 100 Jahre bevor Game of Thrones losgeht. Das heißt, es wird jetzt nicht irgendwelche Figurenüberschneidungen geben, sondern wir kehren einfach in diese Welt zurück.
Ja, wenn man die Bücher kennt, vielleicht schon in späteren Staffeln.
Ja, Max. aber diesmal steht im Zentrum ein Heckenritter, also einmal eine andere Perspektive auf Westeros, nämlich von ganz unten, wenn man so möchte. Duncan war nämlich lange Knappe eines fahrenden Ritters, der hat keinen festen Herrn, der muss immer seine Arbeit sich suchen, von Hof zu Hof ziehen. Ja, genau, so kann man es eigentlich umschreiben. Er selbst kommt aus Flea Bottom, also dem untersten der untersten Region in King's Landing. Muss sich jetzt halt seine Herren und seine Aufträge im Reich suchen. Leider ist aber jetzt vor kurzem der Ritter gestorben, mit dem er rumgereist ist, und hat ihn aber kurz vorher noch selber zum Ritter geschlagen. Das heißt, wir haben also einen sehr unerfahrenen Typen, der hier durch Westeros geht und soll jetzt sich da irgendwie durchschlagen und ist nicht für seine Cleverness bekannt. Was ich als Figuren immer ganz spannend finde, mir kämen halt unglaublich viele Leute, die ja super intelligent sind und sich dann da durchmogeln. Aber ja, Dank ist eher so, ja, eine loyale, ehrbare Seele, Herz am rechten Fleck, aber ist natürlich im moralischen Suhl von Westeros dann vielleicht nicht das beste Pflaster für ihn. Er muss jetzt aber erstmal Geld verdienen und deshalb geht er zu einem Turnier auf der Burg Ashford, wo er ja hofft, dann Geld zu verdienen, indem er gewinnt und sich auch erstmal eine Rüstung besorgen muss. Und dann trifft er unterwegs noch den kahlköpfigen jungen Ei, wie der sich nennt, oder Egg im Englischen. Und der wird dann sein Knappe. Und so muss er jetzt vor Ort bei einem Tjost, also wo die da mit Lanzen gegeneinander antreten, namhafte Ritter besiegen, beziehungsweise legt sich leider auch so ein Stück weit mit der Herrscherfamilie an, was dann nicht so positiv für ihn ist. Und dann treffen wir zum Beispiel auch noch, natürlich sind die Targaryens hier nicht ganz fern. In dieser Serie ist ja eine Westeros-Game of Thrones-Serie. Baelor Targaryen, gespielt von Bertie Carvel, den man vielleicht kennt aus Jonathan Strange und Mr. Norrell. Oder den lachenden Sturm Sir Lionel Baratheon, Daniel Inks, den kenne ich sonst eher nur so aus Comedy-Serien, aber finde ich großartig besetzt. Mhm. Schon im Trailer sieht das toll aus. Den arroganten Prinzen Arryon Targaryen, gespielt von Finn Bennett, oder die dornische Puppenspielerin Tenzel von Tenzin Crawford, gespielt. In die er sich vielleicht doch verliebt. Mal gucken. Mhm. die Buchvorlage existiert tatsächlich auch. Also ist jetzt nicht irgendwas aus dem Blauen raus erfundenes, sondern wir haben auch wieder eine George R. R. Martin-Vorlage. Die heißt im Deutschen Der Heckenritter von Westeros, das Urteil der Sieben. Da verriet der Zusatztitel auch schon, dass es hier ein Turnier ansteht, wo mehrere Leute gegeneinander antreten müssen. Vielleicht 7 gegen 7. Vielleicht muss man auch erstmal Leute suchen, die mit einem so niederen Ritter kämpfen wollen. Wer weiß, Max, wer weiß. Ganz tolles Buch.
Auch gibt es auch eine ganz tolle Graphic Novel Adaption.
Ja, stimmt. Die habe ich auch gelesen und die ist auch hervorragend. Das stimmt. Also ganz toller Game of Thrones Westeros Content, den wir hier haben. Der Trailer sieht auch schon wieder super aus. Dieses Duo von dem großen, riesenhaften Ritter und dem kleinen Kind erinnert mich so ein bisschen an Arya und den Hound. Hatten wir ja in einer Game of Thrones Staffel, wo so sehr ungleiche Weggenossen zusammenkommen. Und die Hauptfiguren, die beiden darstellen, kannte ich gar nicht so unbedingt. Also Peter Cleffley spielt den Dunk, den kennt man vielleicht aus Small Things Like These oder Bad Sisters. Und Dexter Saul N. kann man vielleicht, wenn man bei Hunger Games genau hingeschaut hat, als jungen Snow in Ballad of Songbirds and Snakes gesehen haben. Aber ansonsten, du vielleicht noch als Midwich-Kuckus-Gucker, aber ansonsten,
da war er bestimmt so viel dabei. Kleiner.
Wahrscheinlich. Showrunner ist Ira Parker, der hat zum Beispiel auch House of the Dragon schon mitproduziert. Hat da also schon Game of Thrones Erfahrung. Und weil die Serie auf einer so Novellensammlung basiert, also drei kürzeren Geschichten von Dunk und Egg, die beiden Hauptfiguren, ist sehr naheliegend, dass die erste Staffel wahrscheinlich erstmal nur die erste Novelle verfilmt, namens Das verschworene Schwert. Ach nee, verzeihung, das ist die zweite. Der Heckenritter ist die erste Novelle, The Hedge Knight. Und dann die späteren Staffeln, Staffel 2 ist nämlich auch schon bestellt, Das verschworene Schwert, The Thorn Sword und Der geheimnisvolle Ritter, The Mystery Knight. Da haben wir also noch durchaus Handlung für weitere Staffeln.
Ja, die müssen jetzt schnell drehen, weil der kleine
Der Kleine jetzt auch.
Kleine Eck,
das Stranger Things Problem besteht auch hier.
Oder bald das Avatar-Problem, das hat man auch schon gesehen, ja, in der zweiten Staffel.
Ja, das stimmt. Aber ja, vielleicht als Warnung in Anführungszeichen vorweg, wir sind jetzt zwar in der Fantasy-Welt von Westeros Aros angesiedelt, aber ich glaube, hier werden die Fantasy-Elemente einfach ganz hinten angestellt. Wir haben eher so ein Ritter-Action-Drama.
Und vom Trailer her aus auch ein bisschen Comedy mit drin, ne?
Ja, ja, mal gucken, wie viel Comedy in Westeros sich gestaltet.
Tot.
Auf jeden Fall, ja, weil ich die Vorlage kenne, weiß ich, das wird schon wieder ganz großartig. Und ja. George Martin hat es auch schon gesehen und fand es ganz toll. Und
der ist, glaube ich, sogar offiziell, hat einen Credit als Co-Creator.
Das ist natürlich auch spannend, wenn er da wirklich richtig mitzureden hatte.
Damit, falls es mal eine vierte Staffel gibt, die Serie nicht auf das Problem stößt, dass es keine Vorlage gibt, weil dann ist er nämlich selbst dran. Dann muss er selber dafür sorgen.
Oder dann kann aber nicht Winds of Winter Ending mal zu Ende schreiben.
Der kommt ja gar nicht mehr hinterher mit allem.
Okay, ja, also das ist auf jeden Fall große Vorfreude am 19. Januar A Night of the Seven Kingdoms endlich bei HBO Max.
Genau, ja. Als kleiner Vorgeschmack, bevor dann House of the Dragon weitergeht.
Im Sommer aber
Im Sommer erst.
Ne? Genau. Das ist noch ein bisschen Wartezeit.
Das überbrückt jetzt schön die Zeit.
Sehr gut.
Und das Interessante ist, dass es nur halbstündige Folgen sind.
Ach wirklich? So kurz?
Genau, es sind 6 halbstündige Folgen. Also insgesamt ist die Staffel kürzer als einmal Avatar 3 im Kino zu sehen.
Okay, ich weiß nicht, wie das finde. Ich wollte eigentlich ganz viel Westeros, aber gut, dann muss ich es einfach mehrfach gucken wahrscheinlich.
Genau, jede Woche einfach 3-mal die Folgen immer hintereinander gucken.
Genau, das ist gut, dass du dazu sagst, es werden nämlich dann auch wöchentlich ausgestrahlt. Mhm. Also man hat dann ein bisschen länger was.
Oh, das ist aber auch gemein. So eine kurze Folge und dann eine Woche warten.
Ja.
Kannst du jedes Mal die Novelle lesen.
Aber ich fände es auch blöd, wenn jetzt Game of Thrones von dieser Veröffentlichungsreihenfolge abweicht, weil das haben sie bei Game of Thrones und House of the Dragon auch so gemacht. Ich möchte da auch wöchentlich mit beschäftigen und nicht nur einmal und dann wieder alles zu Akten legen.
Ja.
Gut. Wir müssen weitermachen, Max. Ich springe zum 21. Januar. Da startet bei Amazon Prime keine Game of Thrones-Serie, aber eine Serie mit ehemaligem Game of Thrones-Star, nämlich Sophie Turner, die damals die Sansa gespielt hat, ist jetzt dabei bei Steel.
Nicht Tomb Raider, die kommt ja auch noch mit ihr.
Stimmt, stimmt. Jetzt übt sie erstmal das Stehlen, beziehungsweise eigentlich nicht, sondern sie ist mitten in einem Diebstahl verwickelt. Sie spielt eine einfache Büroangestellte, deren Leben eine dramatische Wendung nimmt, als ihr Arbeitsplatz von brutalen Dieben überfallen wird, Max.
Ist das der neue Berufszweig für Game of Thrones-Darstellerin? Irgendwie Sekretärin?
Wahrscheinlich schon, Erst Emilia Clarke. Ja, kann schon sein. Man weiß natürlich nicht, vielleicht ist sie hier doch drin verwickelt und wir wissen es einfach noch nicht. Auf jeden Fall soll hier der hohe Pensionsfonds geklaut werden aus ihrer Firma, was natürlich nicht schön ist für die Angestellten. Da sollten sie vielleicht auch was dagegen tun.
Und die armen Pensionäre.
Ja. viel ist noch nicht bekannt zur Serie. Es gab noch keinen Trailer, aber wird hoffentlich bald kommen. Und es könnte ja so ein spannendes Geiselnahme, Raubüberfall-Szenario sich entfalten, was ja auch nicht schlecht ist. Das hatten wir auch schon häufiger mal zum Jahresstart, dass so ein Überfall Verschwörung im Gange war. Ich verspreche mir so ein bisschen was à la Haus des Geldes. Mal gucken, ob man dann sowohl die Diebe als auch die Überfallenen zu beleuchtet bekommt.
Bevor Berlin dieses Jahr wieder kommt und heißt...
Warum? Warum kommt Berlin zurück? Warum? ja gut, wir kehren nur in Hijack nach Berlin zurück.
Ja.
aber die Serie ist interessanterweise eine US-Serie, ist aber in London angesiedelt. Mhm. Entsprechend haben wir auch viele oder britische Stars, die da so mitspielen. Also Sophie Turner ist ja selbst, glaube ich, auch Britin, so wenn ich das richtig weiß. Dann haben wir noch Archie Madekwe, den kennt man vielleicht aus Gran Turismo oder Lurker ist er jetzt gerade im Kino. Andrew Koji aus Warrior bekannt, dann Jacob Fortune Lloyd, kennst du bestimmt noch aus Bodies oder The Great. Und Andrew Howard, der immer so die böse Standardbösewichte spielt. Wenn du sein Gesicht siehst, sagst du bestimmt so Watchmen, Perry Mason. Ach ja, das ist der immer die tumpen Haut drauf Bösewichte spielt. Mal gucken, ob er hier ein bisschen mehr bieten kann in Stil. Der Serienschöpfer Sotiris Nikias ist noch ein recht unbeschriebenes Blatt, deshalb weiß man noch gar nicht, in welche Richtung das so mit ihm geht. Aber 6 Folgen kann man sich bestimmt gut angucken. Bei Amazon am 21. Januar Stil.
Mhm. So, und dann mal ein bisschen Abwechslung. Wir haben auch mal was von Disney Plus. Am 22. Januar startet The Beauty, eine neue Ryan Murphy-Serie. Auch wenn ich immer wieder enttäuscht werde von Ryan Murphy-Serien in letzter Zeit.
Ich bin erstaunt, wie du deine Euphorie zu ihm noch aufrechterhalten kannst.
Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Es kommt bestimmt noch eine gute Ryan Murphy-Serie. Vielleicht ist es ja The Beauty. Die hatte ich auch schon letztes Jahr zum Halbjahr in der Vorschau auf kommende Highlights. Jetzt kommt sie aber wirklich dieses Jahr im Januar. Und das Ganze ist eine Sci-Fi-Thriller-Mystery-Body-Horror-Serie, ist von allem, glaube ich, ein bisschen was drin, die lose auf der Comic-Reihe The Beauty von Jeremy Horn und Jason A. Hurley basiert. Und in der Serie geht es um die FBI-Agenten Cooper Madsen und Jordan Bennett, gespielt von Evan Peters und Rebecca Hall übrigens.
Evan Peters ist ja auch Standard ja. bei Ryan Murphy.
diesmal nicht als Kannibale. genau, und die untersuchen eine Reihe schockierender Todesfälle in der High-Fashion-Welt, da in letzter Zeit vermehrt Supermodels auf verstörende Weise ums Leben kommen. Und Grund dafür könnte ein sexuell übertragbares Virus sein, das Infizierte in Wesen mit makelloser Schönheit verwandelt, aber nach einer gewissen Zeit sie von innen heraus verbrennt und schließlich explodieren lässt.
Okay.
Also es klingt einfach so wahnsinnig.
It Follows Meets, wie hieß dieser Explosionsfilm, wo Leute spontan entzündet wurden?
Ein bisschen The Substance ist übrigens auch noch
okay.
mit drin.
Body-Horror, ja.
Genau, im Zuge ihrer Ermittlungen geraten die beiden Ermittler nämlich ins Fadenkreuz eines Tech-Milliardärs, der eine Jungbrunnen-Wunderdroge namens The Beauty erschaffen hat, die sich vielleicht mutiert hat oder nicht und dessen schreckliche Nebenwirkungen unter den Teppich kehren will. Und der wird gespielt von Ashton Kutcher.
Okay, es wird immer skurriler.
Es wird immer skurriler. Also ich bin schon sehr gespannt, ob dieses High-Concept irgendwie halten kann, was es verspricht. Einerseits soll das so ein globaler Thriller sein, der in Paris, Venedig, Rom und New York spielt. Auf der anderen Seite hast du halt auch so eine Prise Body-Horror mit explodierenden Supermodels und so einer bitterbösen Kritik an Schönheitskult oder auch dem Ozempic-Wahn in Hollywood, weil auf den Postern siehst du schon überall The Beauty ist so eine Spritze, die sie sich geben.
Was ist der Ozempic-Wahn? Klär mich mal auf.
Ozempic, dieses Diabetes-Mittel, was sich die Leute in Hollywood spritzen, um abzunehmen.
Okay, habe ich noch nie von gehört. Danke, ey. Lerne ich heute noch was, Mensch.
Genau. Und entwickelt wurde die Serie von Ryan Murphy und Matthew Hodgson. Der war mir noch nicht so ein Begriff. Der hat auch noch keine eigene Serie kreiert, aber hatte mit Ryan Murphy schon bei Glee im Autorenstab mitgearbeitet. Und natürlich gibt's auch Ryan Murphy typisch wieder einen sehr spannenden Cast. Also neben Evan Peters und Rebecca Hall spielen auch noch mit Anthony Ramos, Ashton Kutcher hatte ich eben schon erwähnt, Jeremy Pope aus Pose, Isabella Rossellini spielt mit, Billy Eichner, Ben Platt, John Carroll Lynch und du wirst dich freuen, Vincent D'Onofrio hat auch eine Gastrolle.
Okay.
Ist übrigens nicht seine erste Ryan Murphy-Serie, hat er in Ratched nämlich auch mitgespielt.
Ich möchte bitte, dass Vincent D'Onofrio sich mit diesem Virus ansteckt und wir dann eine wunderschöne Version von
Und dann
ihm
wird
bekommen.
Er zu Ben Platt, oder?
Achso, meinst du, wir tauschen dann auch die Schauspielenden, um...
Ich denke mal schon. Also die werden ja schon wesentlich jünger dann.
Ja, okay, das ist natürlich wahr. Das ist, ja, das ist eine gute Vermutung. Naja.
Sehr interessant. Genau, 11 Folgen sind das Ganze. 3 gibt es zum Auftakt und dann gibt es wöchentlich neue Folgen.
Bei Disney Plus.
Ja, das kann von genial zu grenzdebil alles ist möglich. Nach All Her Fault, glaube ich, nichts mehr. Nee, nicht All Her Fault, wie hieß die denn?
All's Fair.
All's Fair, genau.
Ja, das haben die wohl ja auch fortgesetzt. Mal gucken.
Schauen wir mal,
was The Beauty bei Disney Plus zu bieten hat. Und weil wir jetzt erst zu Disney Plus kommen, würde ich sagen, schießt du gleich noch eine Disney Plus Serie hinterher, oder? Am 28. Januar kommt was, worauf ich mich tatsächlich freue.
Genau, eine neue Marvel-Serie. Insgesamt gibt es nämlich in diesem Jahr 3 neue Live-Action-Serien aus dem MCU zu sehen. Und bevor Daredevil Born Again Staffel 2 kommt, auf die freuen wir uns, glaube ich, am meisten.
Ja.
Und später im Jahr noch Vision Quest zu sehen ist, gibt es jetzt im Januar die doch recht ungewöhnliche MCU-Serie Wonder Man zu sehen. Wonder Man bzw. Simon Williams heißt er, ist ein Superheld und Schauspieler aus den Marvel Comics, den es seit den 1960er Jahren schon gibt. Und sein Live-Action-Debüt im MCU hat aber, glaube ich, recht wenig mit den Comics zu tun und ist so keine klassische Superheldengeschichte, denn im Zentrum von Wonder Man steht der Schauspieler Simon Williams, gespielt von Yahya Abdul-Mateen II.,
bester Watchmen-Darsteller.
Ja, ein blauer Watchmen-Darsteller, der noch am Anfang seiner Karriere in Hollywood steht und die Chance auf einen großen Durchbruch wittert, als er erfährt, dass ein Remake des Superheldenfilms Wonder Man produziert werden soll. Und Simon ist der Überzeugung, dass er für diese Rolle geboren wurde. Vielleicht auch, weil Schauspielerei nicht seine einzige Superkraft ist. Er ist aber nicht die einzige Hauptfigur der Serie, denn er freundet sich mit einem alteingesessenen Schauspielstar an, der auch eine Rolle in Wonder Man anstrebt und den MCU-Fans natürlich bekannt sein könnte. Es handelt sich nämlich...
Ist es Trevor?
Es handelt sich um Trevor Slattery, gespielt von Ben Kingsley, der in Iron Man 3 damals als gefürchteter Terrorist Mandarin in Erscheinung trat und wie sich am Ende herausstellte, nur ein Schauspieler war, der diese Rolle gespielt hat.
Aber ganz toll.
Und in Shang-Chi hat er nämlich auch mitgespielt.
Ja, Ben Kingsley, der hält sich seine Rolle warm. Immer mal wieder ein bisschen MCU-Auftritte.
Genau, wie auch immer er jetzt von China nach Hollywood zurückkehrt, schauen wir mal. Er ist aber übrigens nicht die einzige Verbindung zu Shang-Chi. Aha. Mitentwickelt wurde die Serie nämlich von Shang-Chi-Regisseur Destin Daniel Cretton, der auch den nächsten Spider-Man-Film inszeniert, den Brand New Day. Genau. Und der andere Serienschöpfer und Showrunner ist Andrew Guest, der zuvor unter anderem im Autorenstab von Brooklyn Nine-Nine mitgearbeitet hat. Also so ein bisschen
das
Comedy noch mit rein.
Für den Humor dann zuständig. Verstehe, verstehe.
Genau, genau. Insgesamt sind das 8 halbstündige Folgen. Die werden alle komplett am 28. Januar veröffentlicht. Also ab 3 Uhr morgens könnt ihr einfach durchbingen, die nächste Marvel-Serie.
Und dann seid ihr auch pünktlich zum Start in den Tag fertig durch damit, oder?
Genau, genau.
Wenn es nur Halbstunden sind, 4 Stunden.
Genau. Was das Projekt halt so interessant macht, ist, dass es doch eher so in Richtung Hollywood-Comedy à la The Studio geht. Mhm. Und weniger so eine klassische MCU-Story mit Helden und Bösewichten. Also wenn man sich die Trailer anguckt, bin ich schon sehr gespannt, ob sie so den Ton trifft, so von The Studio. Weil es sieht halt mehr so nach so einer Buddy-Comedy aus mit 2 Schauspielern, die sich gemeinsam durch Hollywood durchschlagen. Nur, dass wir uns halt eben in einer Welt befinden, in der es halt auch echte Superhelden gibt. Nicht nur auf der Leinwand.
Ja, aber ich finde super, wenn Marvel da mal was Neues ausprobiert. Und ich meine, bei WandaVision hatten wir auch schon dieses, wir erforschen mal ein bisschen TV-Geschichte, Sitcom-Geschichte.
Stimmt, ja.
Insofern, das kann was werden.
Sehr gespannt. Genau, Wonder Man ab 28. Januar.
Und ich habe den letzten, unseren letzten 15. Tipp für Januar mitgebracht. Am 29.01. ist es nämlich endlich soweit. Da kommt zu Netflix zurück eine heiß erwartete Serie, Bridgerton Staffel 4. Man soll dazu sagen Teil 1, denn die ist natürlich leider wieder 2 geteilt.
Och, was soll denn das?
Wir sind immer noch in einem alternativen Regency England und folgen der Familie Bridgerton in Londons High Society im 19. Jahrhundert. Und jede Staffel beleuchtet ein neues Liebesglück eines Geschwisterkindes der Bridgertons. Und die sind praktischerweise, wie ich immer schön finde, nach dem Alter alphabetisch durchnummeriert, sodass ich weiß, okay, Staffel 1 war Daphne, also war es die 4. Dann kommt Staffel 2 Anthony, also der erste Kind. Dann kommt Staffel 3 Colin mit Penelope. Und jetzt haben wir den zweiten Sohn Benedict, weil er mit B anfängt und basiert natürlich wieder auf einer Buchvorlage von Julia Quinn. Diesmal, wie verführt man einen Lord? Und es ist eine Cinderella-Story, Max. Mhm. Schön zum kalten Jahreszeit ein bisschen Cinderella. Benedict ist jetzt ein ziemlich verwöhnter Adelsspross, der eigentlich sein Leben als Junggeselle nicht unbedingt aufgeben will. Zumindest nicht, bis er auf einem Maskenball die mysteriöse Dame in Silber trifft, die in Wahrheit hinter ihrer Maske die Dienerin Sophie ist, die sich da eingeschlichen hat. Also wirklich sehr Cinderella-lastig. Nur, dass sie nicht einen Schuh, sondern einen Handschuh verliert. Aber wer will sich da streiten? Außerdem wird für diese Staffel eine spannende Erweiterung versprochen, dass wir so ein bisschen dieses Upstairs-Downstairs-Prinzip jetzt dazu bekommen. Wir hatten ja bisher immer nur die adlige Gesellschaft und jetzt bekommen wir auch sozusagen im Keller, wie die Dienerschaft da so arbeitet, zu sehen. Also ich hoffe mir also ein bisschen auch so einen Downton Abbey-Einschlag vielleicht. Mal gucken. Und außerdem werden natürlich auch die anderen Geschwistergeschichten weitererzählt. Also Eloise ist wieder dabei, die inzwischen verheiratete Francesca. Dann haben wir Nachwuchs im Hause, Colin, Penelope, da wird der kleine Lord Elliot Featherington wurde geboren.
Nicht Bridgerton?
Der heißt nicht Bridgerton, weil, Max, Erklärung, der ist ja jetzt der Erbe der Featherington-Familie, kann als einziger Mann also nur diesen Titel übernehmen und deswegen heißt der anders. Komisch, wenn dein Kind nicht so wie du heißt, ne?
Und, aber wie die Mama.
Außerdem wurde ja der Skandal der Klatschbase Lady Whistledon jetzt aufgedeckt in Staffel 3. Das heißt, es ist auch eine neue Situation, mit der wir jetzt umgehen müssen. Und mal gucken, wie sich das so entfaltet. Außerdem, ja, sehen wir auch Jonathan Bailey und Simon Ashley als Canthony wieder. Kate und Anthony haben wohl einen kurzen Gastauftritt. Also auf die müssen wir nicht verzichten, wie auf das erste Paar aus Staffel 1, was dann leider so langsam
wegrationalisiert
wurde. Genau. Und die Stars, die jetzt im Mittelpunkt stehen, sind Luke Thompson, den kennen wir ja schon seit längerem in Bridgerton als Benedict, und Yaren Haar, die neu dazugestoßen ist. Nur wegen ihr, weil ich wissen wollte, was das so für eine Schauspielerin ist, auch abseits von Dune Prophecy, habe ich mir bei Netflix hier diese der Sturmserie The Survivors angeguckt. Mhm. Die Serie war total vergessenswert, aber süß.
Mit dem Halbrand, ne?
Ja, genau. Das war auch ein zweiter Grund, warum ich die geguckt habe. Aber ja, Yaren Haar, habe ich gedacht, ja, das kann was werden. Die kann eigentlich auch mal so gut spielen. Mal gucken, was sie jetzt mit neu einbringt. Und ich war ja zugegebenermaßen in der Vergangenheit nicht so überzeugt von Benedict als Figur. Einfach so, weil ich nicht wusste, was stellen sie mit seiner Bisexualität an? Kommt da noch was?
Ob das jetzt überhaupt noch eine Rolle spielt, wenn es jetzt seine Liebesstory
genau,
ist.
Genau, weil es ja offenbar wieder eine Hetero-Liebesbeziehung ist. Mal gucken. Aber vielleicht greifen sie es ja auch auf. Kann ja auch sein, dass sie das noch verhandeln. Es wäre auf jeden Fall schön. Ich freue mich auf jeden Fall auf sehr viel Romantik in der kalten Jahreszeit. Mhm. Und der einzige Wermutstropfen ist halt, dass die Staffel 2 geteilt ist. Also wir kriegen 4 Folgen am 28. Januar und dann am 26. Februar den zweiten Teil. Also man muss dann über etwa einen Monat warten.
Also jede Woche kann ich eine Folge gucken, damit
stimmt,
ich nicht zu lange warten
muss. Stimmt, wenn du
es
so machst, dann kannst du es dir einteilen und dann kannst du sie einfach wöchentlich durchgucken.
Ja, und dann wieder 2 Jahre warten auf Staffel 5.
Mal gucken, vielleicht sind sie ein bisschen fixer diesmal. Hofft man ja jedes Mal und dann passiert es doch nicht.
Doch, am Ende sind es doch wieder 2 Jahre zwischen jeder Staffel. Die haben sich so eingegroovt, ne? Weiß man eigentlich schon, wer im Zentrum der nächsten Staffel steht? Ist es dann Eloise oder Francesca?
Es wird vermutet, dass es Francesca schon sein wird, wenn die jetzt ja ihre Geschichte auch schon weiter erzählen. Buchlesende, ich habe es nicht gelesen, aber ich weiß darüber gelesen, was es passiert. Wissen, dass da noch Sachen passieren?
Eloise ist dann so vielleicht die letzte 6. Staffel. Ich weiß nicht, meinst du wirklich, dass sie das durchziehen, bis Staffel 8?
Die ziehen 8 Staffeln durch. Ja. Ich meine, die ziehen ja die kleinen Geschwister auch noch. Und ich denke, das machen sie, ist das so erfolgreich.
Oh, dann hätten wir jetzt erst die Hälfte der Serie.
Max, mit welchem Unterton sagst du das?
Ich will nicht bis 2040 warten. Ja, schauen wir mal.
Ja.
Genau, da habt ihr den ersten Teil ab 29. Januar.
Ja.
So, damit sind wir durch mit unserer ersten Monatsvorschau für 2026 und den 15 spannendsten Serienstarts im Januar, mit denen ihr frisch ins neue Jahr starten könnt. Eine Übersicht aller Titel mit Startdaten und wo ihr sie streamen könnt, findet ihr nochmal in den Shownotes. Und das sind natürlich längst nicht alle sehenswerten Serien, die im Januar an den Start gehen. Deshalb habe ich jetzt noch ein paar weitere interessante Neustarts als Liste zum Abschluss mitgebracht, die wir aber nicht näher vorstellen.
Nur falls er den Titel vielleicht schon mal gehört hat aus einer ersten Staffel, denkt, oh, die geht weiter und die konnten wir einfach nicht mehr mit unterbringen.
Genau, jetzt einfach 10 Thriller-Serien noch, die ihr gucken könnt. Das erste ist, glaube ich, ja, Thriller-Drama. Am 1. Januar startet die neue Harlan Coben-Serie Suche mich nicht bei Netflix. Also wenn ihr die Harlan Coben-Serien mögt, könnt ihr da an Neujahr was bingen. Am 5. Januar startet bei Disney Plus Der Graf von Monte Cristo. Nicht die französische Verfilmung.
Ist die mit Sam Claflin?
Genau, die Serienverfilmung. 8 Folgen mit Sam Claflin.
Ist leider nicht so gut wie der Film, der letztes Jahr kam.
Ich war noch am Überlegen, ob ich jetzt im Januar den Film endlich gucke oder die Serie.
Guck den Film an, der ist wirklich sehr gut.
Okay. Aber was ihr auf jeden Fall gucken solltet, am 7. Januar startet die 5. Staffel von Abbott Elementary bei Disney Plus.
Yay!
Mit den ersten paar Folgen. Dann am 13. Januar auch zum Start von HBO Max The Seduction, eine Prequel-Serie zu Gefährliche Liebschaften. Esther mag das Buch nicht, deswegen guckt sie es nicht.
Mal gucken, vielleicht gucke ich zumindest mal rein, ob das irgendwas kostümdramamäßig taugt, aber.
Schauen wir mal. Ja. Genau, und am 28. Januar startet die 3. Staffel Shrinking bei Apple TV. Unsere liebste Harrison Ford-Comedy-Serie.
Dass wir die hier nicht vorgestellt haben, ist ja eigentlich eine Schande, weil da freue ich mich auch sehr drauf im Januar. Das ist einfach so, die 2. Staffel war so der Hammer.
Das ist dann komplett wholesome Content im Januar. Guckt Shrinking, Staffel 3, die ich vielleicht schon gesehen habe und vielleicht sehr viel geweint habe. So, das war's jetzt aber wirklich für die Monatsvorschau. Und keine Sorge, wenn ihr euch jetzt fragt, wo bleibt denn jetzt eigentlich die große Streamgestöber-Vorschau auf die größten Serien-Highlights 2026? Die kommt noch.
Aber nicht nächste Woche.
Sondern erst in 2 Wochen, denn kommende Woche wollen wir im Streamgestöber natürlich erstmal über das Serienfinale von Stranger Things sprechen.
Dass ihr morgen ab 2 Uhr nachts am 1.1. schauen könnt.
Dann schauen wir mal, ob es ein gelungenes Serienfinale wird oder kontrovers wie Game of Thrones. Schauen wir mal.
Schauen wir mal.
Genau, danke Esther für die Serien, die du mitgebracht
hast.
Sehr
gerne.
Damit sage ich, habt einen wundervollen Tag, einen guten Rutsch ins neue Jahr und streamt was Schönes. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.